Propheten Micha beschäftigen und uns näher beschäftigen, hineinschauen in das Kapitel 7, das letzte. Das Schöne am Propheten Micha, er hat nur 100 Verse, 7 Kapitel. Jesaja hat 66, den darf man auch lesen, das ist gut so. Und weil da so viel drin ist, gerade im letzten Kapitel, möchte ich nicht bei Vers 8 einsteigen, sondern erst, Sie werden es mir nachsehen, bei Vers 11. Jetzt haben wir es. Bleiben wir erstmal hierbei. Vers 11 und dann geht es weiter. Wenn wir die Bibeltexte lesen, der Propheten, Micha zum Beispiel, stellt sich uns, und das hätte ich am ersten Abend schon sagen sollen, stellt sich uns immer eine Frage, wer bitte redet hier? Nicht? Wer redet hier eigentlich? Ja gut, wenn der Prophet auftritt und sagt, so spricht der Herr, dann wissen wir, der Prophet redet und er bringt Gottes Botschaft. Aber dann und wann, heute Morgen haben wir das ja im Predigttext gehört, da tritt einer aus dem Volk heraus und sagt, wie soll ich denn jetzt Gott gegenübertreten? Da muss man überlegen, wer sagt denn das? Der Wechsel, wer hier etwas sagt und was er sagt, das ist nicht so ganz einfach in den Prophetenbüchern, weil manchmal Gott etwas sagt und das kann doch so übergehen, in die Prophetenrede. Der Prophet ist ja Gottes Sprecher. Und die Prophetenrede und Gottesrede, die gehen manchmal unmittelbar ineinander über. Also wenn wir solche Prophetenabschnitte lesen, eine Standardfrage lautet schlicht, wer redet hier eigentlich? Nun wollen wir mal einsteigen mit Micha Kapitel 7, Vers 11. Und ich lese zunächst die Verse 11 bis 13 und dann steigen wir mit den Folien ein. Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden. Da wird weit werden deine Grenze. Da werden sie von Assur und von den Städten Ägyptens zu dir kommen, von Ägypten bis an den Euphrat, von einem Meer zum anderen, von einem Gebirge zum anderen. Denn die Erde wird wüst sein, ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer Werke willen. Es gibt Abschnitte im Propheten Micha, da redet er sozusagen in Überschriften. Ganz kurz, in Überschriften, und wir hätten gerne noch das Kleingedruckte, was damit alles gemeint ist. Hier die Aussage, was wird denn Gott tun? Da ist in Kapitel 7 noch eine ganze Menge die Rede, aber wir müssen ja irgendwo mal anfangen. Vers 11, es kommt ein Tag, da werden deine Mauern gebaut werden. Wenn wir fragen, das ist ja etwas, was Gott und durch den Propheten dem Volk zusagt. Da denken wir natürlich, dass er vielleicht hier den Mauerbau nach der babylonischen Gefangenschaft unter Nehemia im Blick hat. Dass diese alte Stadt wieder eine Mauer bekommt, eine Grenze und einen Schutz. Da wird die Mauer gebaut. Und wenn wir an Nehemia denken und das durchlesen, merken wir, was war das für ein mühevoller Prozess. Also die Arbeitsplatzbeschreibung von Nehemia, die würde ich auch freiwillig nicht so ganz gerne übernehmen. Der ermutigende, doch so langwierige Mauerbau unter Nehemia. Und dann kommt gleich ein nächster Satz und da halten wir inne. Da wird weit werden deine Grenze. Das Wort, das hier im Grundtext steht, ist entweder die Schranke. Wir alle sind schon mal an eine Zollstation gekommen, da ist eine Schranke. Oder auch die Grenze. Ja, was meint er denn damit? Wenn Micha jetzt ausführlicher geschrieben hätte, würden wir es besser wissen. Wenn hier vom Mauerbau die Rede ist, könnte vielleicht hier eher die Schranke im Blick sein. Was heißt denn das? Die Schranke wird weit weg? entfernt sein. Da wird weit werden deine Grenze oder weit weg entfernt deine Schranke. Soll das heißen, dass der Lebensraum für Israel erweitert wird, dass sie genug Platz haben zum Siedeln und zum Leben? Das wäre eine gute, sinnvolle Deutung. Aber eine Schranke, darauf weist ein älterer Ausleger aus dem 19. Jahrhundert hin, eine Schranke erinnert manchmal in der Bibel auch an eine gottgezogene Grenze, an eine Grenze, die Gott einfach hingesetzt hat. So wie eine Schranke uns deutlich macht, hier beginnt ein anderes Land. Wenn die beseitigt wird, soll das ein Hinweis darauf sein, dass die Schranke zwischen Israel und der nichtjüdischen Welt aufgehoben wird? Das ist eine gute Deutung, ja? Also manche sehen darin einen Hinweis auf die Entfernung der Schranke zwischen Israel und der Heidenwelt, die durch Christus zustande gekommen ist. Sie merken, es gibt so manche Passagen, da kann man so oder so deuten und weiß es nicht so ganz genau. Das dürfen wir auch einfach mal so ruhen lassen. Okay, Vers 12, jetzt sieht der Prophet aber noch etwas. Da steht, da werden sie von Assur, den Städten Ägyptens, zu dir kommen, von Ägypten bis zum Euphrat, von einem Meer zum anderen, von einem Gebirge zum anderen. Da ist schon wieder von einer Wanderungsbewegung die Rede. Eine Wanderungsbewegung aus dem Zweistromland, heute würden wir sagen Irak, Assur, und eine Wanderungsbewegung von Ägypten. Israel, ganz nebenbei gesagt, in den ganzen Jahrhunderten seiner Existenz war ja immer zwischen Hammer und Amboss, ne? Zwischen diesen beiden Großmächten des Zweistromlandes und Ägypten. Und die mussten da schauen, wie sie klarkamen. Dann der Blick von Meer zu Meer, von Gebirge zu Gebirge. Das soll doch wohl heißen, aus den entferntesten Gegenden strömen Menschen nach Israel, strömen Menschen, um dieses Gottesvolk kennenzulernen. Erinnern Sie sich an Kapitel 4, wie da plötzlich Menschen sagen, wir wollen unbedingt nach Jerusalem. Wir wollen unbedingt diesen Gott kennenlernen. Also wenn ich das richtig verstehe, deutet der Prophet hier noch einmal wieder an, so eine Art Völkerwanderung, ein Strömen zum Zion, die Völkerwallfahrt dorthin. Das kann gut sein, dass er das wieder im Blick hat. Und jetzt wechselt er wieder ganz schlagartig den Blick, das sind im Film gesprochen harte Schnitte. Vers 3, die Erde wird wüst werden wegen ihrer Bewohner als Frucht ihrer Taten. Das ist so etwas wie eine kleine Offenbarung des Johannes mit einem Satz. Also merken Sie, an manchen Stellen befleißigt sich der Prophet einer unglaublichen Kürze, einer Kondensierung. Das hat den Nachteil, dass wir dann dastehen und überlegen, was könnte es bedeuten und nur die Himmelsrichtung sehen. Aber nun in Vers 14 kommt etwas Neues in den Blick. Vers 14 bis 20, das sind auch Stichworte, die so die wichtigsten Aussagen der Verkündigung von Micha nochmal aufgreifen. Wir lesen doch einfach mal Vers 14 bis zum Ende des Kapitels, um den Bibeltext wahrzunehmen. Du aber weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, die da einsam wohnt im Wald, mitten im fruchtbaren Land, lass sie in Basan und Gilead weiden wie vor Alters. Lass uns Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst, dass die Heiden es sehen und aller ihrer Macht sich schämen sollen und die Hand auf ihren Mund legen, ihre Ohren zuhalten. Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen. Wie das Gewürm auf Erden sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren Burgen. Sie werden sich fürchten vor dem Herrn, unserem Gott, und vor dir sich entsetzen. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil? der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten, Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Was geschieht hier? Der Prophet redet jetzt nicht mehr, es wird dies und das sein, sondern er schwenkt um in die Anrede an Gott, zu Deutsch erbetet. Wir werden das sehen. In den letzten Versen, da redet er jetzt nicht mehr zu den Menschen, sondern er wendet sich im Gebet an diesen einen Gott. Vers 14, weide dein Volk. Gott, der Herr, ist der Hirte seines Volkes. Und die Bitte läuft darauf hinaus, dass sie wieder im eigenen Land sicher wohnen. Hier ist die Rede von Basan und von Gilead. Das sind Teile vom Ostjordanland, damals berühmt für die Fruchtbarkeit und sozusagen für das Vieh, Milchvieh wie, was weiß ich, heute Ostfriesland. Ne? Aber sie haben hier natürlich das auch, also seien Sie mir nicht böse. Basan und Gilead, Teile vom Ostjordanland, also die Golanhöhen bis zum Hermon. Im Altertum war diese Gegend sprichwörtlich für ihre Fruchtbarkeit. Ruben, Gad, Manasse, drei Stämme des Ostjordanlands haben dort gesiedelt. Und als die Assyrer Israel angriffen, sind die als erste verschütt gegangen. Wenn diese Gebiete jetzt Weideland für Israel sind, dann heißt das, sie haben keine Feinde mehr zu befürchten. Es ist die Bitte, lass uns doch wieder sicher da wohnen, wo wir herkommen. Und wieder schimmert so ein bisschen durch, dass der Messias, von dem vorhin die Rede war, diese Sicherheit garantiert. Also diese Sätze, die hier stehen, sind so etwas wie das Finale in kurzen Sätzen, in kurzen Überschriften, wo er die Stichworte nochmal aufgreift und ihnen sozusagen eine Sicherheit, ein sicheres Wohnen schenkt. Weide dein Volk. So, in Vers 15 kommt nun die große Überraschung. Bei Ihnen in der Lutherbibel steht wahrscheinlich in Vers 15, lass uns Wunder sehen. Habe ich das? Ja? An der Stelle lohnt es sich mal ganz penibel, wie so ein Erbsenzähler, in den hebräischen Text zu schauen und der sagt, ich will sie Wunder sehen lassen. Ganz unvermittelt redet Gott dazwischen. Ich will sie Wunder sehen lassen. Das heißt, eben hat er gebetet und nun kommt die Antwort von Gott. Ich will sie Wunder sehen lassen. Wunder sehen, wie in der Zeit, als das Volk aus Ägypten zog. Oh, da wird sozusagen an die große Vergangenheit angeknüpft. Und wir merken die Vergangenheit des Volkes, die Vergangenheit des Volkes Gottes, die Vergangenheit der Heilsgeschichte sind keine toten Fakten. So kann ich durchs historische Museum gehen, das ist auch schön. Aber die Taten, die sind lebendig. Wie haben wir heute Morgen bei der Schriftlesung gehört? Wort des lebendigen Gottes. Man könnte doch sagen, das ist das Wort des Lukas. Und das ist schon lange her. Aber dass in, mit und unter diesem klaren Wort, dass darin der lebendige Gott redet, das ist ja das Geheimnis. Und um es ein letztes Mal zu sagen, das ist der brennende Dornbusch. Das ist nicht nur ein historisches Wort. Ja, das ist es auch. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, aber es ist ganz von Gott. Das ist das Geheimnis der Bibel. Hier denkt der Glaube zurück. Er denkt zurück an die frühere Zeit und Gott sagt, ja, ich denke auch daran zurück. Denn ich bin der Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Was ihr Vergangenheit und Gegenwart nennt, ist eure Perspektive. Der Hubschrauber der Polizei, der über einen 10 Kilometer langen Stau auf der Autobahn hochsteigt, der sieht vorne den Beginn vom Stau. Der sieht hinten das Ende vom Stau und das sieht uns auch vielleicht, wenn wir mitten mang drinne sind. wenn wir im Stau stehen, wissen wir nicht genau, ne? Wo stehe ich denn? Wie weit reicht denn noch zurück und wie weit geht es noch, bis es wieder weitergeht? Das ist unsere Position in dieser Welt. Aber Gott hat die Übersicht, die Vergangenheit und Gegenwart, sie ist für ihn gegenwärtig. Und so sagt er, ich will dieses Volk Wunder sehen lassen, wie zur Zeit, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Schauen Sie, das finde ich so schön. Ich habe jetzt in diesen Tagen in manchen Gesprächen auch gemerkt, wie manche Ähnlichkeiten zwischen dem geistlichen Rüstzentrum, ein eigengeprägtes Gewächs, und hier dem geistlichen Zentrum Hensoldshöhe und so weiter, dieser alten gesegneten Einrichtung, dass da doch manche Parallelen bestehen. Nun haben wir keine Diakonissen. Wir hatten eine 18 Jahre lang. Eine Nonnenweiherschwester, die war Studentenmutter. Sie war einfach für sie da und hat aber auch alles mitgemacht. Man konnte sie in ein Kanu setzen, über ein kleines Flüsschen mit ihr paddeln. Das hat sie alles überlebt und auch erlaubt. Was soll das aber eigentlich heißen? Als Werke mit alter Tradition, mit alter Vergangenheit, wobei wir nicht ganz so alt sind, erst 50 Jahre, das ist ja noch gar nichts im Vergleich zu Ihnen. Aber wir müssen ja auch immer wieder die Frage stellen, wie können wir weitermachen im Geist des Ursprungs? Fortsetzen die Tätigkeit, die Aufgaben im Geist des Ursprungs. Und da hat mal ein kluger Mensch gesagt, wenn wir nur das tun, was unsere Väter taten, tun wir eben nicht das, was unsere Väter taten. Das war jetzt Dialektik. Wenn wir nur das tun, was unsere Väter taten, einfach so kopieren, dann tun wir eben nicht, was unsere Väter taten. Also was ist heute dran im Geist des Ursprungs? Im Geist des Ursprungs. Das ist die Frage, die wir uns in Grelingen stellen, seit langer Zeit, und wir finden auch hier und da Antworten, und ich nehme an, da sitzen wir in einem Boot. Und hier entdeckt der Prophet, Gott wird wieder etwas tun wie damals. Er begleitet sein Volk durch die Zeit. Er gibt neue Aufträge im Geist des Ursprungs. Gott ist immer noch Gott. Das ist das Schöne. Sagen Sie, kennen Sie diesen kleinen Chorus, Gott ist immer noch Gott? Der Text ist sowas von einfach, dass selbst ich ihn behalten kann. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch. Gott ist immer, Gott ist Gott. Wir singen's mal. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch. Gott ist immer. Gott ist Gott. Und noch einmal, damit es besser sitzen bleibt. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch. Gott ist immer. Gott ist Gott. Kommt und betet ihn an. Kommt und betet an. Kommt und betet, betet an. Kommt und betet ihn an. Kommt und betet an. Kommt und betet, betet an. Er ist immer mein Herr. Er ist immer mein. Er ist immer, er ist Herr. Er ist immer mein Herr, er ist immer mein, er ist immer, er ist Herr. Und die letzte Strophe heißt wie die erste, Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch, Gott ist immer, Gott ist Gott. In den nächsten beiden Versen erfahren wir, welche Auswirkungen das haben wird. Welche Auswirkungen hat das? Hier ist die Rede, Vers 16 und 17, dass die Völkerwelt platt ist wie eine Briefmarke. Anders gesagt, dass ihr Hören und Sehen vergeht. Damit haben sie nicht gerechnet. Hier ist die Rede, sie sollen ihrer Macht sich schämen, die Hand auf den Mund legen, die Ohren zuhalten. Das heißt mit anderen Worten, das haben wir ja noch nie gehört. Wie war das in Jesaja 53? Da heißt es, Könige werden aufspringen, den Mund zuhalten, wenn sie die Botschaft von diesem Gottesknecht hören. Das ist unerhört. Und hier ist es ähnlich gesagt, dass die Könige der Welt, die nichtjüdischen Völker, dass es ihnen die Sprache verschlägt, wenn sie von dem hören, was Gott tut. Wenn sie die Botschaft vernehmen. Sie werden Staub lecken wie die Schlangen. Das ist ja nun wirklich ein starker Ausdruck. Und zitternd aus ihren Burgen hervorkommen. Aber jetzt möchte ich auf eine Sache hinweisen. Diese Abschnitte sind frei von aller nationalistischer Färbung. Warum? Sie werden sich fürchten vor dem Herrn, nicht vor Israel. Sie werden sich fürchten vor dem Herrn und vor dir sich entsetzen. Es geht darum, dass sie Gott fürchten. Und das ist das Kennzeichen, dass hier nicht irgendein frommer Prophet mal so richtig in nationalistischer Manier mit ihm die Pferde durchgegangen sind, sondern dass sie merken, auch sie werden den lebendigen Gott kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm bekommen. Wir fragen bitte, und was veranlasst sie dazu? Das lässt der Prophet wieder offen, aber wir haben ja schon ein bisschen davon gehört, dass da ein König geboren wird, in Bethlehem, dass da eine Herrschaft groß wird, dass die Völker da Antworten suchen. Denken Sie weiter darüber nach. Nun endet, jetzt will ich noch einen kurzen Hinweis für alle geben, die unter Ihnen Deutschlehrer sind oder die einen guten Deutschlehrer hatten, und das sind wahrscheinlich damit alle gemeint jetzt. Das steht doch in Vers 17. Sie werden sich fürchten vor dem Herrn, unserem Gott, dritte Person, und dann vor dir sich entsetzen. Da schwenkt doch ein Satz aus der dritten Person unmittelbar in die zweite wieder. Jeder Deutschlehrer streicht das als einen kapitalen Fehler an, oder? Ich gehe davon aus, dass wir so nicht schreiben. In der hebräischen Sprache ist das üblich. Also dieser unvermittelte Wechsel, über den wir im deutschen Stil etwas stolpern, ist dort üblich. Nur einfach, um klarzumachen, die haben schon gewusst, wie sie ihre Sprache anwenden, bloß die Regeln, die man in der Schule lernt, sind etwas anders. Und nun folgt in Vers 18 bis 20 ein Lied der Anbetung. Ein Lied der Anbetung. Micha bittet nichts mehr. Er sagt auch nichts. Er betet einfach Gott an, weil er Gott ist. Und zwar nur er. Worin besteht die Einzigartigkeit Gottes? Micha, wer ist wie Gott, wer ist wie Jahwe? Wo ist ein Gott wie du, haben wir gesungen. Es geht hier, liebe Brüder, Schwestern, nicht um die Absolutheitsanspruch des Christentums. Es geht um die Einzigartigkeit Jesu. Es geht um die Einzigartigkeit Gottes. Das ist das Thema. Worin ist denn Gott einzigartig? Und jetzt hören wir sieben Aussagen, und die sind Variationen über ein Thema, so könnte man es musikalisch sagen. Sieben Variationen über ein Thema. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Da ist zum Beispiel in Vers 18 die Rede, er vergibt die Schuld. Wörtlich, er trägt sie weg. Ja, wir können die nicht wegtragen. Die ist uns auf den Rücken gebunden. Die werden wir nicht los. Wir können sie verdrängen oder sonst was, aber er ist die einzige Instanz, die in der Lage ist, sie wegzutragen. Er trägt die Schuld weg. Wir erfahren bei Micha noch nicht direkt, aber durch die weiteren Propheten auch, wohin er sie trägt. Er trägt sie zum Kreuz. Gott war in Christus, hat die Welt versöhnt. Er trägt unsere Schuld weg. Er vergibt die Schuld wörtlich, er trägt sie weg. Zweite Aussage, er verzeiht das Vergehen, wörtlich den Treuebruch. Und den Treuebruch, das ist ja keine Kleinigkeit, ja? Wenn die Treue gebrochen wird, da geht wirklich was zu Bruch. Er verzeiht den Treuebruch, wörtlich, er schreitet darüber hinweg. Nicht in dem Sinne, schwamm drüber, red man nicht drüber, sondern er überwindet das. Er besiegt das. Den Treuebruch, das ist ein eigenes Thema. Er schreitet darüber hinweg, er verzeiht. Und wem gilt das? Vers 18. Denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil. Dritte Aussage, dritte Variation über ein Thema. Er hält an seinem Zorn nicht ewig fest. Das könnten wir jetzt so ein bisschen menschlich sehen. So wie man weiß, der Vater, wenn er mal richtig außer Fassung gerät, da muss man ein bisschen ihm Zeit geben, dann beruhigt er sich wieder. Oder man muss wissen, an wen man geht. Meine Frau war in der Erziehung immer ein bisschen strenger. Und deswegen kamen die Kinder dann manchmal zu mir in weiser Voraussicht, um irgendwas durchzukriegen. Ja, das ist bei ihnen ja völlig gleichwertig gewesen. Ich weiß es. Man denkt, na gut, wie heißt es, vom Wein der Alte wird milder. Wart man doch ein bisschen. Aber so ist das hier ja nicht gemeint. Sein Zorn, von dem wir geredet haben und der eine Realität ist, ist nicht sein letztes Wort. Er will, dass es weitergeht. Sein Zorn soll ein Ziel erreichen. In Jesaja 54, Vers 8, wenn Sie das notieren wollen, Jesaja 54, Vers 8 heißt es, ich habe im Zorn mein Angesicht einen kleinen Augenblick vor dir verborgen. Jesaja 54, Vers 8. Und gemeint ist hier prophetisch das babylonische Exil. Na gut, das hat Jahrzehnte gedauert. Das hat Israel so erfahren. Aber dann denkt Gott daran, dass es sein Volk ist und er holt sie wieder zurück. Er setzt seinen Zorn einem Maß und ein Ziel. Ein neues Thema, es sind vier. Er hat Wohlgefallen am Erbarmen. Auch das meint nicht so ein alter Opa, der nichts anderes mehr kann, sondern er hat Wohlgefallen am Erbarmen. Es ist unglaublich. Die Gleichnisse Jesus sind voll davon, von dieser Botschaft. Du darfst diesem Gott in die Arme laufen, in die Arme rennen. Er hat Wohlgefallen an der Gnade, an der Güte. Erinnern wir uns noch heute an Micha 6, Vers 8? Er erwartet es auch deswegen von uns. Micha ist kein Moralprediger, sondern er bezeugt einen Gott, der bei allen Umbrüchen die Gnade liebt und an ihr festhält. Und die Zusammenfassung dieser Wirklichkeit hören wir bei Johannes folgendermaßen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Zeugnis von diesem lebendigen Gott. Ein sechstes Thema. Er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Schuld unter seine Füße treten. Das ist ein sehr starker Ausdruck, etwas niedertreten. Und da habe ich doch tatsächlich ein Relief gefunden. Das ist inzwischen 4200 Jahre alt. Das ist aus dem Jahr 2200 vor Christus, irgendwo aus dem Orient. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie hier unten, Sie sehen hier eine siegreiche Gestalt, ein König. Der steht vor einer Gottheit, die muss uns nicht interessieren. Hier ist der König der Sieger. Und wenn Sie hier unten schauen, da liegt so eine ganz elende, arme Figur. Können Sie es erkennen? Und der Sieger setzt seinen linken Fuß ihm auf den Leib. Das heißt mit anderen Worten, sprich dein letztes Gebet, dein Leben ist bald vorüber. Es ist ein Stück auch brutal und hart, was da ist. Aber das gibt genau wieder. Er wird unsere Schuld unter seine Füße treten. Wir können das nicht gut. Das haut nicht hin. Er kann das. Gott tritt unsere Schuld nieder. Wissen Sie, was hier passiert? Micha spricht, ohne dass er es weiß, vom Karfreitag. Er kennt den Begriff nicht. Er weiß auch nicht, durch wen das alles bewirkt wird. Aber der Sache nach redet er hier doch vom Karfreitag. Von was denn sonst? Er wird alle unsere Sünde unter seine Füße treten. Dass er und die Schuld sich unterworfen hat. Und ein letztes und siebtes Thema: Du wirst ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das kommt gleich. In die Tiefen des Meeres werfen. Sie kennen den schönen Spruch von Corrie ten Boom: Am Ufer von diesem Meer steht, hier ist Angeln verboten. Also wenn Gott dir um Christi willen vergeben hat, dann lass diese Schuld in dem Meer ruhen, geh nicht angeln. Angel auch nicht in den Tiefen der eigenen Seele. Was Gott vergeben hat, hat er vergessen. Das soll dann da im Meer unten ruhen und wir wollen nicht angeln gehen. Das ist leichter gesagt als getan. Nicht wahr? Es kommt ja immer wieder in uns hoch. Das ist doch der Knackepunkt. Und deshalb brauchen wir immer wieder auch solche Hinweise. Er versenkt die Schuld, damit sie wirklich im Marianengraben ganz unten ist. Und wir dürfen sagen, Herr, die lasse ich dort. Und weil das so ist, will auch ich glauben, dass du mir vergeben hast. Mein Gefühl mag vielleicht genau das Gegenteilige sagen. Wir Menschen sind ja keine Maschinen, die einfach umschalten, nur weil es einer sagt. Aber manchmal so nach und nach kann die Seele auch hinterherkommen. Das ist das Große. Micha redet hier vom Kreuz Jesu Christi, ohne dass er es so nennt. Gott hat Frieden geschlossen. Er hat unsere Schuld auf Christus geladen und wir haben Frieden mit Gott. Und jetzt sage ich mal etwas, der Glaube des Micha ist Christus Glaube gewesen. Ja? Er hat den Namen nicht gekannt. Er wusste auch nicht, wer das nun genau ist, der in Bethlehem zur Welt kommt. Aber von der Sache, von dem, was er hier erzählt, das ist Christus Glaube pur. Und wir sehen, wie wir das Alte Testament auch von der Erfüllung rückwärts lesen müssen. Wir dürfen im Alten Testament unterwegs sein, das noch offen ist nach vorne, dann aber auch von der Erfüllung zurückschauen. Dann wird ein ganzes Bild drauf, mit zwei Augen, mit dem zweiten sieht man besser, ne? Mit zwei Augen kommt Tiefenschärfe hinein. Jetzt die letzte Frage, und warum tut das Gott? Vers 20. Er bleibt sich selbst treu. Er bleibt sich selbst treu. Und der Erwählung der Erzväter. Die alten Zeiten, er hat Abraham ausgesucht, diesen Typ, und gesagt, mit dir beginne ich eine neue Geschichte. Und dem bleibt Gott treu. Dieser Zusage, durch alle Umbrüche, Umwege, Wechselfälle des Lebens, das ist das Einzigartige an der christlichen Botschaft. Ja, und deswegen geht es mir nicht um die Absolutheit des Christentums, sondern um die Einzigartigkeit Jesu Christi. Auf der ganzen Erde, unter allen Kulturen, Völkern, Religionen, gibt es nur eine Stelle, wo wir Menschen ein entlastetes Gewissen finden können. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Und mit dieser Botschaft haben Sie auf Dauer jedem Menschen etwas zu sagen. Ganz gleich, ob er sagt, ich schaffe das selber, die Schuld abzutragen. Oder ob er sagt, die Tatsache, dass du Schuld empfindest, ist allein das Problem, betrachte es als nichts, wie im Buddhismus. Und trotzdem, mit der Schuld ist das so eine Sache, wie eine Klapperschlange im Busch, die kommt immer wieder hervor. Das Kreuz Jesu Christi, da dürfen wir sie eintauchen. Ich habe hier zum Schluss so ein kleines Fresko Ihnen mal abfotografiert. Das ist zu finden im Wandelgang am Ratzeburger Dom. Ratzeburg liegt in Schleswig-Holstein, also das ist von hier aus sozusagen kurz vor dem Polarkreis. Da sind auch noch andere Propheten. Wenn Sie mal nach Ratzeburg kommen, und das soll es ja geben, empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich mal den Dom und den Wandelgang an. Mehrere Propheten und immer so einen markanten Spruch. Und bei unserem lieben Bruder Micha, da steht hier auf Lateinisch, er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Sünden werfen, also in die Tiefe des Meeres. Das ist der Satz, der sozusagen Micha repräsentiert. In einem Satz. Ich finde es großartig. Micha macht uns mit diesem Gott bekannt. Ja, diesem Gott, mit dem macht er uns bekannt, das ist der Vater Jesu Christi, Jahwe Jesus. Und der lädt uns ein, dass wir auch dieses Wunder der Vergebung erfahren und dann darin auch leben. Und das ist bekanntlich ein lebenslanger Prozess. Wenn wir zu Christus gehören, sind wir begnadigte Sünder. Wir sind nicht die großen Könner. Wir sind nicht geistliche Sportschützen, die fast nie daneben schießen. Nichts gegen Sportschützen, also Sie verstehen mich recht. Sondern wir sind begnadigte Sünder und immer wieder angefochten, angeknabbert von uns selber und unserer alten Natur. Und wir dürfen immer wieder bei diesem Jesus andocken und das glauben, dass Gott uns um seinetwillen gnädig ist. Und dann dürfen wir immer wieder neu anfangen. Damit kann ich leben. Verstehen Sie? Damit kann ich leben. Mit dem Gesetz einer Perfektion, da würde ich entweder zum Heuchler, weil ich es verdränge, oder depressiv und mich verdammen in Grund und Boden. Und beides ist keine gute Lebensweise. Ja, die Heuchelei, so die Doppelbödigkeit, vorne so und hinten so, das ist eine unehrliche Atmosphäre. Aber als begnadigter Sünder, der sagt, du gehörst zu mir, da darf ich leben. Ich erinnere mich an Pastor Kemmler und damit will ich jetzt zur Landesschleife kommen. Wir kamen mal aneinander und ach, das, wie das Leben so ist. Ne? Am nächsten Tag kam er und sagte, Bruder Dreiser, so meinen Namen konnte er nie richtig aussprechen, aber sei es drum. Bruder Dreiser, gestern hat mich der Teufel gebissen. Entschuldigung. Hey, das nehme ich ihm ab. Gestern hat mich der Teufel gebissen, da ist meine alte Natur durchgegangen wie ein Gaul. Entschuldigung. Und mit so einer Beziehung, da kann ich leben. Verstehen Sie, das ist keine Atmosphäre, die irgendwie Heuchelei züchtet. Johannes sagt einmal, leben im Licht. Nicht im Licht meiner Vollkommenheit, in seinem Licht, das ist etwas anderes. Und das ist eine Linie, auf die uns der Micha einführt und einlädt. Ja, jetzt haben wir in diesen Tagen etwas über Micha gehört und noch viel mehr über diesen Gott, von dem er beauftragt wurde. Und auch bei allem, was wir bei Micha nicht verstehen, das macht ja nichts. Also das muss uns gar nicht kümmern. Das, was wir verstanden haben, das reicht schon. Und deswegen wünsche ich Ihnen, dass Sie bei diesem, nicht bei Micha bleiben, aber bei dem Gott, von dem er spricht. Da treffen wir uns, da sind wir gut beieinander aufgehoben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.